AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly Auto Parts.
Hilfe, da ist ein Schwein in meinem Garten. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Und zu dieser besseren Welt gehört auch ein entspannter Umgang mit anderen Spezies. Wenn man sich das Zusammenleben mit diesen allerdings ansieht, kann einem eigentlich nur das nackte Grauen kommen. Egal wo man hinsieht, unsere nichtmenschlichen Mitlebewesen werden den menschlichen Bedürfnissen unterworfen, sobald der sogenannte Homo sapiens derer habhaft wird. Und diese Bedürfnisse sind in den seltensten Fällen denen zuträglich, die diese zu erfüllen haben. Hunde, Katzen, sonstige sogenannte Heimtiere sollen emotionale Defizite ausgleichen, Einsamkeit vertreiben, bis man mal in Urlaub fährt. Da kommt es dann schon mal vor, dass man sie tagelang unversorgt in der Wohnung einsperrt. Oder die Millionen, die für das, was man aus ihrem Körper machen kann, eingesperrt und auf höchst effiziente Art hochgemästet werden. Die Rede ist von den sogenannten Nutztieren. Man sieht sie so gut wie nie und doch sind sie da. Seltsam, dass sich niemand darüber Gedanken zu machen scheint, was hinter verschlossenen Stalltüren vor sich geht. Obwohl, von Ställen zu reden, ist eigentlich ein Euphemismus, denn diese Anlagen ähneln eher Fabrikshallen, schon vom Automatisierungsgrad her. Aber es gibt auch Länder, in denen anders mit ihnen umgegangen wird, wo diese wie andere Personen im Ort herumspazieren und überhaupt dorthin gehen dürfen, wohin sie wollen. Wie würde das bei uns enden? Wäre es, wenn Menschen in unsere Gefilde ziehen, die diese Vorgehensweise gewohnt sind und sie einfach mitnehmen? Darum geht es in der Geschichte: Hilfe, da ist ein Schwein in meinem Garten. An einem Tag waren sie noch nicht da und am anderen schon. An einem Tag war Ruhe im Ort, Gewohntes, Vertrautes und am anderen nicht mehr. Sie standen da, als wären sie gerade aus dem Boden aufgeschossen. So wollte es einem zumindest erscheinen, denn es war so unverhofft geschehen. Niemand hatte sich auf dieses Vorkommen und schon gar nicht auf die daraus resultierenden Ereignisse vorbereiten können. Denn diese lagen so weit außerhalb jeglicher Erfahrung der Menschen, die in diesem kleinen Ort im Herzen Europas wohnten, dass sie es nicht geglaubt hätten, bevor es geschah. Viele wünschten sich wohl, es wäre nicht passiert. Viele, aber eben nicht alle. Manche begrüßten die Abwechslung, jene, die noch jung genug waren, auch im Geist. Es hatte wie eine Invasion gewirkt. Dabei waren es nur 8 Personen gewesen. Doch sie wirkten so fremd und anders, dass davon auszugehen war, dass sie Übles im Schilde führten. Da war ein kleiner, gedrungener Mann, der so dunkel wirkte, mit dem schwarzen Vollbart und Haupthaar, der sonnengegerbten Haut, die dafür sprach, dass er sich viel im Freien aufhielt, und der seltsamen Tracht, die er trug. Nein, das war kein Hiesiger, wie man so schön sagt. Seine Hand hielt die eines kleinen Mädchens, die so niedlich wirkte wie eine Puppe, mit den langen Zöpfen und dem bunten Kleidchen. Dahinter die restliche Truppe, bestehend aus 2 Eseln, 2 Schweinen, einer Katze und einem Hund. Da standen sie also, Mitten auf der Hauptstraße, in diesem verschlafenen Ort, der sich gewünscht hätte, nicht erweckt worden zu sein. Zumindest nicht von Personen, die von weit her kamen. Außer ihnen war niemand da. Der eine oder andere Vorhang flatterte leicht und das eine oder andere Klicken war zu vernehmen, das anzeigte, dass die Türen sorgfältig verschlossen wurden. Es bestand kein Zweifel, die Ankömmlinge standen unter strenger, wenn auch geheimer Beobachtung. Eine Weile standen sie einfach nur so da und sahen sich um. Wer genau hingesehen hätte, hätte erkannt, dass sie erschöpft waren. Doch es stand zu bezweifeln, dass irgendwer genau hinsah. Endlich, als sie einsehen mussten, dass niemand kam, sie zu begrüßen, nahmen sie seufzend ihre Gepäckstücke wieder auf, die sie kurz abgestellt hatten. So setzten sie ihren Weg fort. Erstaunlich, dass sie genau zu wissen schienen, wohin sie wollten. Am Ende der Hauptstraße bogen sie links ab und schritten voran, bis sie das letzte Haus erreichten, das in dieser Gasse lag. Es war ein kleines, ungepflegtes und wohl auch schon heruntergekommenes Domizil, zu dem allerdings ein großer Garten gehörte. Vor einigen Jahren hatte eine Frau darin gewohnt, die in ihrem Garten auch Tiere gehalten hatte. Alles mögliche Viehzeug war es gewesen, hätte man von den Einheimischen als Auskunft bekommen, wenn man sie denn danach gefragt hätte. Die Frau, die war nämlich auch seltsam gewesen. Dann war sie eines Tages verschwunden, so wie die Fremden eines Tages dagewesen waren. Genau das Gleiche, nur umgekehrt. Niemand wusste, wo sie abgeblieben war. Die Frau mit dem Viehzeug, das sie nicht nutzte, nur hatte. Es interessierte auch keinen. Zu ihrer Familie soll sie gezogen sein, hatte es geheißen. Gestorben soll sie sein, sagten andere, auch wenn es dafür keinen Beweis gab. Und jetzt gingen die Fremden auf das Grundstück, das zwar dereinst von einem Zaun umgrenzt gewesen war, aber der nun schon lange nicht mehr stand. Das Haus war nicht mehr das Schönste, aber das Dach war dicht und man konnte was daraus machen. Der Stall im Garten und die Gewächshäuser mussten wohl auch ein wenig renoviert werden. Dennoch gingen die Fremden in den Garten. Die Esel und die Schweine blieben und erkundeten denselben. Die Katze und der Hund folgten dem Menschen. Als sie das sahen, die hinter den Vorhängen standen und das Geschehen heimlich beobachteten, wussten sie, dass die auch wieder das Gebäude verlassen mussten, denn das konnte doch nicht rechtens sein. Ein Blick auf die Uhr verriet, dass das erst am nächsten Tag geschehen konnte. Es war zu spät für einen Anruf beim Bürgermeister oder sonst jemanden, der es wissen musste, was im Falle einer solchen Invasion zu tun sei. Dann gingen alle schlafen, um bereits um 6 Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen zu werden, zumindest jene, die die unmittelbare Nachbarschaft ausmachten, denn ein markerschütternder Schrei zerriss die morgendliche Idylle. Rasch liefen alle aus ihren Häusern, um zu sehen, was geschehen war. Zitternd wies die Frau Bruckner in ihren Garten. »Hilfe, da ist ein Schwein in meinem Garten!« Menschen, die sich bisher hinter ihren Gardinen gut versteckt hatten, waren auf der Straße aufgetaucht, als hätte ein Zauberer mit dem Finger geschnippt und sie erscheinen lassen. Unschlüssig sahen sie einander an, um zu ergründen, ob es angebracht wäre, nachzusehen, wie es aussah in Frau Bruckners Garten. Dann gab sich der Feuerwehrkommandant einen Ruck. Ein gestandener Mann mit großem Bauch und Hängebacken stolzierte hoch erhobenen Hauptes voran durch die Einfahrt, vorbei an dem Haus, um direkt zur Terrasse und den Garten zu gelangen, aus dem der Schrei erschollen war. Nur um zu wissen, ob alles in Ordnung ist oder die arme Frau Bruckner nicht vielleicht Hilfe benötigt, vergaß er nicht dazu zu sagen, damit nicht irgendjemand auf die Idee käme, es könne aus reiner Neugierde geschehen. Was es natürlich war, aber auch wenn das allen bewusst war, war es nur fair, diese Erklärung aufzugreifen, um ihm zu folgen. Bald schon bevölkerte ein buntes Sammelsurium an DorfbewohnerInnen die Terrasse der guten Frau Bruckner. Oder besser gesagt, wurde diese belagert. Denn es waren mittlerweile so viele, dass sie sich zusammendrängen mussten, Dem mutigen Feuerwehrkommandanten waren die Kameraden auf dem Fuß gefolgt, denn sie wollten zeigen, dass sie genauso mutig waren. Oder sie demonstrierten, dass sie ihrem Anführer überall hin folgten, egal wie gefährlich es war. So genau war das nicht zu eruieren, denn schließlich hatten sie sich nicht dazu geäußert. Diesen waren die Schulkinder gefolgt, die gerade zufällig mit der Lehrerin die Straße entlang gegangen waren. Flugs hatten sie sich davon gestohlen und die Pädagogin konnte nichts anderes mehr tun, als ihnen wutschnaubend zu folgen. Und etliche andere Menschen waren ihrem Beispiel gefolgt, die im Einzelnen aufzuzählen langweilig wäre. Das Ergebnis war auf jeden Fall, dass sie dicht gedrängt auf Frau Bruckners Terrasse standen und das Schwein begutachteten, das tatsächlich im Garten stand. Zunächst hatte es noch kurz aufgesehen, um sich sofort wieder seiner bereits zuvor verfolgten Tätigkeit zuzuwenden, dem Verspeisen des Gemüses, das außerordentlich üppig im Garten gedieh. Die Anwesenheit der vielen Menschen schien es nicht im Mindesten zu stören. Es sah auch kein bisschen gefährlich aus. Einfach wie ein normales rosa Hausschwein. Da rannte plötzlich ein kleines Kind, das sich ohne weiteres zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurchschieben konnte, zunächst völlig unbemerkt die Stiegen der Terrasse hinunter in den Garten und auf das Schwein zu. Endlich wurde jemand auf die Kleine aufmerksam. »Seht mal, da läuft ein Kind«, hörte man eine aufgeregte Stimme aus der Menge. »Das ist doch die Kleine von den Salvaris. Die ist so ein Windfang und so unberechenbar«, raunte eine Frau den Umstehenden zu. »Kein Wunder, das sind auch so Südländer«, wurde entgegnet, als wären die Kinder der Auswärtigen allesamt Wilde und die dazugehörigen Anverwandten ebenso. »Aber tut doch etwas! Sie geht direkt zu dem Schwein«, ertönte ein beinahe schon hysterisch klingender Ausruf. Doch niemand rührte sich. Das Mädchen, das den klingenden Namen Karina trug, schritt unbeschwert und unbehelligt auf das Schwein zu. Dieses bemerkte die Veränderung und den etwas kurz geratenen Menschen, der auf dieses zukam, ließ von seinen Schmausereien ab und sah sie interessiert an. Die Menschen auf der Terrasse hielten gebannt den Atem an. Jegliche Unterhaltung war verstummt, wie sie es getan hätten, wenn sie einen Dompteur im Umgang mit einem wilden Tier beobachtet hätten. Ein Stöhnen flutete durch die Reihen, als dieses kleine Ding das Schwein berührte und es hinter den Ohren kraulte, was es sichtlich zu genießen schien. Dann ließ es sich auf die Seite fallen und Karina kraulte seine mächtige Brust. »Lassen Sie mich vorbei«, riss eine vertraute, herrische Stimme die Menge aus der Starre. Ortspolizist Obereiferer bahnte sich seinen Weg bis in die vorderste Reihe. »Hier spricht die Polizei«, ließ er verlauten. »Erhebe dich und komm mit erhobenen Händen, so dass ich sie sehen kann, langsam hier herüber.« Das war seine Aufforderung. Doch Karina reagierte nur, indem sie mit dem Kraulen fortfuhr. »Zwing mich nicht, zu dir zu kommen«, setzte der Polizist hinzu, doch auch diese Drohung führte nicht dazu, dass Karina in ihrem Tun innehielt. Zu sehr war sie darin vertieft. Dann ging alles ganz schnell. Die Spezialeinheit, die Obereiferer angefordert hatte, bahnte sich seinen Weg zu Schwein und Karina, zog das Mädchen weg und sich zurück, während das Schwein aufstand und seelenruhig weiterfraß. Frau Bruckner lag derweil ohnmächtig in ihrem Wohnzimmer. Niemand hatte auf sie geachtet. Als sie merkte, dass alle verschwunden waren, rappelte sie sich auf und griff zum Telefon, um die Polizei anzurufen. Die mussten sich um den Mann kümmern, dem das Schwein gehörte. Sie würde dafür sorgen, dass er mit seiner ganzen Brut aus dem Haus geschmissen wurde. »Obereiferer, du musst was unternehmen, unbedingt«, befahl Frau Bruckner dem Ortspolizisten. »Und was meinst, was ich unternehmen soll?«, fragte dieser die aufgebrachte Frau. »Also, du warst auch noch nie der Hellste«, meinte sie mürrisch. »Die da eingezogen sind neben mir, weißt eh, im Haus der Hedwig, der Heisensteinerin, die vor ein paar Jahren so sang- und klanglos verschwunden ist. Ich sag dir, was ich glaube. Diese Wilden haben sie um die Ecke gebracht und sind jetzt in ihr Haus eingezogen. Du musst dafür sorgen, dass sie festgenommen werden. Alle, die ganze Bagage.« »Und woraufhin soll ich sie verhaften? Bloß, weil du das meinst?«, fragte der Obereiferer. »Sag mal, hörst du mir nicht zu?« eiferte sich die Bruckner. »Ich habe es dir gerade erklärt, die eignen sich einfach das Haus an und die Polizei unternimmt nichts.«
»Und woher willst du das wissen?« fuhr der Polizist unbeirrt fort.
»Das ist doch logisch. Oder glaubst du, die alte Heisensteinerin hätte ihnen das Haus geschenkt?«
Das schien den Exekutivbeamten zu überzeugen, denn er legte wortlos auf, erhob sich schwerfällig, setzte sich seine Dienstmütze auf und begab sich zum Haus der alten Frau Heisensteiner. Auf dem Weg dorthin begegnete er den beiden Eseln, die friedlich über die Hauptstraße liefen, um dann auf eine Wiese abzubiegen. Es waren schon mehr Beschwerden gekommen, dass sich die wilden Tiere, die die Fremden mitgebracht hatten, einfach frei im Ort bewegten. Das ging so nicht. Die mussten weg, unbedingt. Schließlich hatte er wegen ihnen nur Scherereien und das geruhsame Leben als Dorfpolizist, das er bisher geführt hatte, war zu Ende. Nicht, dass ihn persönliche Interessen antrieben. Aber das störte die öffentliche Ordnung und Ruhe im Ort. Und damit die seine. Endlich war er angekommen, durchschritt unbehelligt den Vorgarten, stieg die drei Stufen zur Haustüre keuchend hinauf und trat ein. Klopfen konnte er nicht, da die Vordertüre offen stand. Er fand Danico Capanze und seine Tochter gleich im Vorzimmer vor, das sie gerade strichen. Freundlich wurde er empfangen und zum Tee eingeladen. Verwirrt nahm der Polizist die Einladung an. Eine Stunde später verließ er das Haus wieder und schritt gemessenen Schrittes zu seiner Wache, wo er sich von den Strapazen erholte. Es hatte sich herausgestellt, dass dieses Haus rechtmäßig von Vater und Tochter Capanze bewohnt wurde, wie er der übereifrigen Frau Bruckner zu berichten wusste, die sich höchstpersönlich in die polizeilichen Amtsräume begeben hatte, um sich zu erkundigen, was denn da los sei, da diese Leute immer noch nicht verhaftet worden waren. Die alte Heisensteinerin, so teilte Polizist Obereiferer Frau Bruckner mit, war nach einigen Irrfahrten in Georgien gelandet und hatte bis zu ihrem Tod bei der Familie Capanze gelebt. Diese wiederum hatte ihr auf dem Totenbett versprochen, sich nach ihrem Ableben um Haus und Garten zu kümmern. Beides hatte sie ihren UnterkunftgeberInnen vermacht, wie sich aus einer notariell beglaubigten Urkunde zweifelsfrei ergab. Nachdem Anukas Mutter gestorben war, verkaufte der Vater alles und sie nahmen ihre Habseligkeiten und die Tiere mit, um ihr Versprechen einzulösen, nämlich sich um das Anwesen zu kümmern. Frau Bruckner meinte, dass man da wahrscheinlich nichts machen könne, was schlimm genug sei, aber sie müssten zumindest einen Zaun bauen, damit die wilden Tiere nicht mehr einfach überall durch den Ort liefen, musste der Obereiferer auch das ablehnen. Denn die Tiere seien es so gewohnt und es spräche nichts dagegen, solange diese Lebewesen niemanden behelligten. Frau Bruckner trat niedergeschlagen und desillusioniert den Heimweg an. Tief in Gedanken versunken, bemerkte sie nicht das Auto, das sich näherte, während sie auf die Straße trat. Wäre da nicht der Esel gewesen, der sie sanft auf die Seite drängte, wäre sie wohl zweifellos überfahren worden. Wer nun den kleinen Ort besuchte, konnte sich daran erfreuen oder darauf erstaunt sein, je nach Ansicht, dass dieser nicht nur vom Menschen, sondern auch von allen möglichen anderen Spezies bevölkert war, die sich mit aller Selbstverständlichkeit genauso frei bewegten wie die sogenannte Krone der Schöpfung. Bis heute waren keine unangenehmen Zwischenfälle bekannt geworden. Im Gegenteil, das Leben und das Miteinander gestaltete sich viel friedlicher. Danico und Anuka waren ebenso in die Gemeinschaft integriert worden wie ihre Tiere. Carina war Anukas beste Freundin geworden. In Georgien ist es so, erklärte dann Nico Capanze jeder, die es hören wollte. Und ist es nicht das Beste, wenn man so in Frieden miteinander lebt? Dem konnte wohl niemand widersprechen. Das ist wohl das Beste, was uns passieren könnte, ein gedeihliches, friedliches Miteinander. Schließlich
ist auch ein Grund, auch wenn er nicht der vordergründigste ist, die Tiere wegzusperren, dass man keinen Umgang mit ihnen hat, also der Großteil der Bevölkerung. Denn dann ist die Chance besser, oder wäre sie besser, dass sich mehr Menschen dafür entscheiden, dass diese wunderbaren Lebewesen nicht mehr für uns ausgebeutet werden sollten. Das wäre der Industrie abträglich. Wegsperren verhindert ein Kennenlernen und damit ein Eintreten für diese. Deshalb kann ich jeder nur ans Herz legen, einen sogenannten Lebenshof zu besuchen, um zu erleben, wie liebenswert diese sogenannten Nutztiere sind und sich nur eines verdient hätten, unbehelligt zu leben, wie es in einer Welt voller Love, Peace und Tofu selbstverständlich wäre.